Ja, hier ist viel Verkehr auf der alten Hafenbrücke, unterhalb des pittoresken alten Dortmunder Hafenamtes. Also mit dem Dortmunder Hafen, Jonathan, da verbinde ich Ladung. Früher Massengut, ne, Kohle zum Beispiel, heute Container. Und ein bisschen verbinde ich mit dem Hafen vielleicht noch Partymale, denn da ist ja auch eine Veränderung hier am Hafen. Aber was ich jetzt im Moment, wo ich mir schwer mit mich mit tue, ist Nachhaltigkeit mit unserem Thema. Warum gehen wir deswegen in den Hafen?
Ja, genau, das B- und Entladen, das findet hier immer noch statt, aber es gibt auch neue Unternehmen, neue Institute. Und bei einem dieser Institute sind wir heute beim Fraunhofer ISST und da sind wir zu Gast beim Christoph und wollen mit ihm darüber sprechen, was Daten für eine Rolle spielen in der Industrie von morgen.
Willkommen bei 5 vor Grün, dem Podcast aus der Region Westfalen mit spannenden Insights von Menschen mit richtig guten, nachhaltigen Ideen. Und los geht's.
Hallo, hier sind wir wieder. Willkommen bei 5 vor Grün, dem Nachhaltigkeitspodcast von In die Region Westfalen. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin Journalist hier in Dortmund.
Und ich bin Jonathan Nagusch. Ich bin dabei, wenn wir wieder Podcasts machen. Ich arbeite für die Wirtschaftsförderung Dortmund im Projekt In die Region Westfalen. Und heute sind wir zu Gast beim Fraunhofer ISST.
Und wir sind zu Gast im Dortmunder Hafen. Jetzt muss man sagen, das ISST war mal ganz woanders, nämlich auf dem Campus, ne, auf der nahe der Universität. Aber seit einigen Jahren in diesem Neubau am Hafen direkt mit Blick auf das Hafenamt, auf ein wunderbares Panorama hat man hier. Und mit dem Hafen verbinde ich wirklich eine gigantische Industriegeschichte, eine wichtige Anbindung des Ruhrgebiets, also von Westfalen an den Rest, ja, der Welt, muss man ja sagen. Denn von hier, Kanal, Dortmund-Ems-Kanal, ging es dann an die Nordseehäfen. Das war wichtig. Der Kaiser hat 1899 sozusagen das Ruhrgebiet an die Welt angeschlossen. Er hat das damals gemacht. Ja, heute sind andere Kanäle sehr viel wichtiger und über die wollen wir reden mit Christoph. Mit Christoph Hoppe-Ludwig hier vom Fraunhofer ISST über die Bedeutung von Daten und ja, was sie mit Nachhaltigkeit, mit Transformation zu tun haben. Christoph, bevor wir darüber reden, vielleicht erstmal ein bisschen zu dir. Wir wollen dich ja kennenlernen. Wer bist du? Was hast du bis jetzt gemacht und was hat dich zum ISST geführt und was tust du hier genau?
Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik in Dortmund. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und dass ich euer Gast sein darf. Ich bin Christoph, ich arbeite als Forscher hier am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik. Und ja, am Standort Dortmund forschen wir an Datenökosystemen. Uns treibt die Frage um, wie wir Daten teilen können über Unternehmensgrenzen hinweg zwischen verschiedenen oder den verschiedensten Parteien. Und daran forschen wir hier mit circa 140 Mitarbeitern. Ich forsche daran, ja, die Nachhaltigkeitstransformation und auch die digitale Transformation in Einklang zu bringen. Das ist mein Forschungsgebiet und genau darin arbeite ich hier.
Und ich vermute mal, du hast IT-Informatik studiert.
Ja, tatsächlich. Und es ist vielleicht ganz spannend, ich bin über Umwege hier hingekommen. Und zwar habe ich erstmal nach der Realschule eine Ausbildung angefangen als Krankenpfleger und war im Krankenhaus beschäftigt. Da hat man dann so langsam die digitale Patientendokumentation eingeführt, die digitale Pflegedokumentation. Und dann hieß es, ach ja, der Christoph, der ist ja jung und der kann relativ gut mit Computern umgehen. Kümmere dich doch mal darum, dass du das den Pflegekräften vermittelst. Und das habe ich gemacht, das habe ich sehr interessant gefunden und so interessant gefunden, dass ich dann ja mein Abitur auf der Abendschule gemacht habe und Wirtschaftsinformatik studiert habe. Und ich mir dann eigentlich die Fragen gestellt habe, ja, wie funktioniert ein Krankenhaus überhaupt? Wie funktionieren Digitalisierungsprozesse in großen Unternehmen? Habe dann, wie gesagt, Wirtschaftsinformatik und Data Science studiert in Bielefeld und in Gütersloh und wollte ursprünglich einen Job am Lehrstuhl haben, um zu promovieren. Dort gab es leider keinen. Und ja, mein Studiengangsleiter hat dann gesagt, Mensch Christoph, ich könnte mir auch Fraunhofer bei dir ganz gut vorstellen. Schick doch mal eine Bewerbung an das Fraunhofer Institut in Dortmund. Das habe ich gemacht und ja, es hat offenkundig geklappt. Ich habe dann hier als Doktorand angefangen, 2023, habe hier in Kooperation mit Fraunhofer und der Technischen Universität in Braunschweig promoviert und arbeite seit 2023 als Forscher hier bei Fraunhofer.
Das ist man ein Weg, ein Umweg, aber richtig hier ins Herz von Westfalen. Schön, dass du jetzt also sozusagen hier bist. Ich muss ja sagen, Jonathan, so für mich in den Jahren, in denen ich hier in Dortmund arbeite, stand das ISST immer im Schatten des anderen Fraunhofer Institut, das IML, nicht? Das große Logistikinstitut. Das war bei denen immer so spektakulärer. Die haben diese selbstfahrenden Roboter, die haben Drohnenschwärme, die sie zeigen können und alle möglichen Dinge. Und bei euch ist das ein bisschen, sag mal, weniger sexy in dem Sinne. Daten zu visualisieren ist schwierig und euer Arbeitsgebiet zu vermitteln in deiner Familie, sagen wir mal, an deine Großeltern. Ist das leicht, ist das einfach? Ich meine, so ein Logistiker, der kann sagen, ja klar, wir Autos oder eben selbstfahrende Roboter.
Also ich muss natürlich erstmal deutlich widersprechen, dass wir im Schatten von dem Fraunhofer-Institut IML stehen. Das tun wir nicht, auch wenn die natürlich um ein Wesentliches größer sind und vielleicht auch viele schöne Roboter haben. Das Fraunhofer ISST hat ja auch schon immer seinen Platz mitten im Herzen von Dortmund und auch mit dem Themenspektrum, was wir hier anbieten. Das ist einfach ein ganz anderes, als es das Logistik-Schwester-Institut hier macht. Wir beschäftigen uns mit Daten und Daten natürlich sind vielleicht nicht so anfassbar, wie es ein Roboter ist. Aber man muss sagen, Daten bilden natürlich die Grundlage dafür, dass ein Roboter operieren kann autonom. Sie bilden die Grundlage dafür, dass Lieferketten funktionieren. Und sie bilden die Grundlage einfach ja für alle möglichen Anwendungen, die auch ihr beide auf eurem Handy habt oder die wir täglich im täglichen Bedarf einfach verwenden.
Ja, Kai, das hast du gut formuliert mit der Frage, wie man das erklärt seiner Großmutter, so komplexe Zusammenhänge. Jetzt hätte ich die Frage, wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen ins Thema, wir sind ja ein Nachhaltigkeitspodcast. Könntest du das erklären, wie die Daten zu einer nachhaltigeren Industrie beitragen?
Ja, natürlich. Daten sind ein unheimlich unterschätztes Werkzeug, wenn es gerade um die nachhaltige Industrie und die Entwicklung zur Nachhaltigkeit geht. Denn man muss sagen, Daten sind im Grunde das Fundament, um Nachhaltigkeitsanwendungen überhaupt zu ermöglichen. Und gerade für Unternehmen sind Daten auch sowas ja wie ein Navigationssystem auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Denn ohne Daten sind Unternehmen oder wir alle generell blind. Und ich kann mich nur verbessern als Unternehmen, nachhaltiger werden, wenn ich weiß, worüber wir sprechen und wenn ich eine Evidenz habe, wenn ich die Datengrundlage habe zu Materialeffizienzen, zu CO2-Reduktion. Und das ist halt, worüber wir sprechen müssen, ganz konkret, welcher Rohstoff steckt beispielsweise wo drin, in welchem Prozess und in welcher Menge. Und erst wenn ich das weiß, kann ich Transparenz darüber schaffen und dann entsprechend auch meine Nachhaltigkeitsanwendung darauf aufbauen.
Und du hattest erzählt, dass du angefangen hast im Krankenhaus in deiner Ausbildung damit zu arbeiten und da ist das so langsam aufgekommen mit der Digitalisierung in Krankenhäusern. Wie ist denn jetzt der Stand in der Industrie, wenn du dir Forschungsprojekte anguckst oder Kontakt zu Unternehmen hast, wenn du mit deinen Kollegen und Kolleginnen redest, wie ist der Stand in Westfalen, in Deutschland, vielleicht im internationalen Vergleich bei dieser Digitalisierung? Wie viele Daten erheben die Unternehmen schon, um ja wieder sehen zu können, wie du das sagtest?
Also zuerst muss ich sagen, ich habe leider gar nichts mehr in meinem beruflichen Kontext mit Krankenhäusern zu tun. Ich bin oder beschäftige mich mittlerweile sehr mit der Industrie, gerade mit dem produzierenden Gewerbe hier in Westfalen und in Deutschland und Europa. Wir haben aber auch hier am Fraunhofer ISST eine sehr, sehr große Gesundheitsabteilung, die sich genau mit diesen Themen, die ich eben angesprochen habe, digitale Patientenakte, auch heute weiter beschäftigt. Das heißt, ich blicke in meiner Forschung und in meiner täglichen Arbeit immer auf das produzierende Gewerbe. Und da muss man sagen, gerade hier in Westfalen, sehr stark Maschinenbau geprägt, sehr viele Hidden Champions und Mittelständler, die sammeln alle schon sehr viele Daten. Und was wir sehen ist, dass es halt sehr viele Pilotprojekte gibt und sehr viele Pilotinitiativen, die auch häufig gefördert werden vom Land, Bund, von der EU. Wir sehen aber die Diskrepanz, das sind häufig isolierte Pilotprojekte, die es noch nicht richtig in die operative Umsetzung geschafft haben.
Woran liegt das? Was sind die Hauptprobleme, die die Unternehmen dabei haben?
Die Hauptprobleme sind, dass Daten häufig, man kann sagen, in Silos gefangen sind. Also Daten sind nicht frei in einem Unternehmen und schon gar nicht, da wo wir gerne hin würden, frei teilbar über Unternehmensgrenzen hinweg. Also wenn du dir zum Beispiel eine Lieferkette vorstellst, stell dir vor, du möchtest eine Maschine bauen oder wir sprechen, also in meiner Forschung beschäftige ich mich viel mit Hochvoltbatterien von Elektrofahrzeugen. Das sind unheimlich große und unheimlich komplexe Lieferketten, angefangen bei der Rohstoffentnahme irgendwo am anderen Teil der Welt, über den Zusammenbau dieser Batterie oder eines Fahrzeuges, bis dann hin über mehrere Lebenszyklen hinweg und die Verwertung. Und wenn ich das wirklich nachhaltig gestalten möchte, dann muss ich meine Daten teilen über diese komplette Lieferkette und das sogar in vielleicht mehreren Lebenszyklen von der Rohstoffentnahme bis halt hin zur Verwertung und Weiternutzung. Und das ist im Moment nicht möglich, weil die Daten halt in Silos liegen, weil sie halt nicht frei zugänglich sind über Unternehmensgrenzen hinweg und weil es auch ja sehr, sehr große Bedenken gibt, insbesondere im Hinblick auf ja die eigene IP oder auch dann den Verlust von Wettbewerbsvorteilen, eben diese Daten in Bezug auf die Nachhaltigkeit auch zu teilen.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, schon ein wenig. Woran liegt das? Warum gibt es dieses Silo-Denken? Ist das reine Unwissenheit, Zufall oder eben eine Sorge, eine Angst, Dinge zu verlieren? Man hält lieber fest an dem und behält es für sich und hegt es und pflegt es, weil, naja, man möchte eben nicht mit anderen teilen, weil es zum eigenen Nachteil sein könnte. Was hindert die Menschen daran, sozusagen ein bisschen transparenter auch zu sein?
Ja, also es ist, wie gesagt, im Großteil der Angst vor Wettbewerbsverlusten. Ich sag immer, das Teilen von Daten darf halt nicht am eigenen Fabriktor aufhören. Gerade wenn wir halt in Bezug auf die Nachhaltigkeit sprechen oder auch auf Kreislaufwirtschaftssysteme, die wir halt schaffen wollen. Und ich höre halt von unseren Kunden immer wieder, ja, aber wenn ich meine Daten teile, dann gebe ich ja meinem Mitbewerber, meinem Konkurrenten Dinge preis. Und das ist es wirklich, was dann die Unternehmen daran hindert.
Gut, ihr seid ja jetzt ein Institut, ihr habt Forschungsprojekte und begibt euch ja auf neue Wege und seid in gewisser Art auch Pioniere. Hast du vielleicht ein, zwei Einblicke, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, kannst du natürlich, wenn du möchtest, wo das gut läuft, wo die Leute nicht ihre Daten im Silo behalten, sondern wo sie neue Wege gehen und transparent sind und ja, so ein Positivbeispiel einfach.
Ja, sehr gerne. Wir arbeiten sehr eng zum Beispiel mit der Automobilindustrie hier zusammen am Standort Dortmund und dort gibt es ein gefördertes Projekt, an dem viele, viele große Automobilhersteller, aber auch Zulieferer dran teilnehmen. Es nennt sich Catena X. Und hier haben wir erstmals umgesetzt im operativen Betrieb ein Datenökosystem, an dem halt alle diese Firmen beteiligt sind, die ja wertschöpfend im Automobilbereich tätig sind und dann für verschiedene Anwendungsfälle Daten austauschen über sogenannte Datenräume. Die Grundidee ist da, dass die Daten halt nicht auf einer zentralen Plattform hochgeladen werden, sondern dass mit klaren Regeln man die Kontrolle über seine Daten behält und das Recht der Daten auch beim Urheber bleibt, beispielsweise über Zugriffsberechtigungen, über Rollenberechtigungen. Und das haben wir in der Automobilindustrie umgesetzt, in einem langen Forschungsprojekt, auch unter Beteiligung mehrerer Forschungsinstitute und auch mehrerer Fraunhofer-Institute. Und dort wird es aktuell auch operativ beispielsweise bei BMW für verschiedene Anwendungsfälle angewandt. Der eine ist die Nachhaltigkeit natürlich. Es wird für Nachhaltigkeitsdaten angewandt, die ich über die ganze Lieferkette erhebe und in Zukunft auch in digitalen Produktpässen bzw. Batteriepässen bei den Hochvoltbatterien speichern muss. Mhm. Aber auch für andere Anwendungsfälle, wie beispielsweise das Last- und Kapazitätsmanagement in der Produktion, sind da spannende Anwendungsfälle.
Aber muss ich jetzt nochmal nachfragen, ist das vielleicht ein Projekt, was nur möglich ist, weil du diesen in Anführungszeichen allmächtigen Player, den Automobilhersteller hast, der seine Zulieferer quasi dazu verpflichtet, in diesem Projekt mitzuwirken und diese Daten zu teilen? Also würde dieses Projekt auch in der freien Wirtschaft zwischen Konkurrenten eigentlich funktionieren? Oder funktioniert das nur, weil du diese Hegemonie, diese Hierarchie hast, wo einer sagt, so machen wir das und wenn einer nicht mitmacht, dann wird er gegen anderen Zulieferer ausgetauscht?
Ja, ist natürlich eine spannende Frage und auch spannende Betrachtungsweise. Ich glaube, das kann auch gut in anderen Industrien funktionieren, wo es jetzt nicht diese starken Abhängigkeitsverhältnisse zwischen dem einen starken Player und den kleineren oder häufig kleineren Zulieferern gibt. Denn man muss natürlich auch sagen, wenn ich Daten teile und wenn ich wirklich sicherstelle, dass mir kein Wettbewerbsvorteil verloren geht, sondern dass ich Daten wirklich nur so teile, dass es sicher ist, dass ich die Daten mit konkreten Zugriffsberechtigungen und Rollenkonzepte versehe, dann kann das für mich, egal wie groß oder klein ich bin als Unternehmen, ja auch unheimliche Vorteile haben. Ich kann aufgrund der Datenbasis Vorhersagen treffen, Vorhersagen über meine Auslastung. Ich kann beispielsweise CO2-Emissionen, die ich erheben muss, viel besser erheben und akkumulieren über die ganze Lieferkette. Also es kann durchaus viele Vorteile haben. Man muss natürlich auch dabei sagen, es sind am Ende IT-Infrastrukturprojekte, Datenräume oder Datenökosysteme zu erzeugen. Und dagegen steht natürlich auch ein finanzieller Wert, den das erstmal an initialen Investitionskosten dann auch kostet. Und die gehe ich als Unternehmen natürlich nur ein, wenn ich da auch wirklich den Wert hintersehe und ja, die positive Rendite.
Für mich ist das jetzt im Moment alles noch ein bisschen auf einer sehr abstrakten Ebene, muss ich zugeben. Wir reden über Daten und Daten, haben wir schon gesagt, die sieht man nicht so richtig, kann man nicht anfassen. Man kann sie natürlich visualisieren auf Papier oder auf Bildschirm. Die spannende Frage, und dann wird es ja wirklich nachhaltig, ist ja, was machen wir damit? Wird es umgesetzt? Und das wäre die Frage an dich. Hast du den Eindruck, dass das, was ihr mühselig und vielleicht auch mit Pioniergeist und auf innovativen Wegen jetzt in diesen Projekten erhebt und sammelt und miteinander austauscht, dass das dann hinterher auch wirklich produktiv umgesetzt wird? Also sagen dann die Beteiligten, oh, das ist ja klasse, dann muss ich ja meine Maschine, kann ich meine Maschine ja ein bisschen runterregeln oder ich kann, dann weiß ich ja jetzt, wie ich sie einsetze, damit sie was ich, weniger Energie verbraucht. Also findet das, was an was ihr erhebt, auch tatsächlich praktische Anwendung, Umsetzung in den beteiligten Firmen und führt dann eben zu Nachhaltigkeit, also weniger Ressourcenverbrauch, weniger Energieverbrauch etc.?
Ja, das tut es und das an ganz verschiedenen Stellschrauben und verschiedenen Anwendungsfällen. Ich möchte es vielleicht nochmal deutlich machen an den Hochvoltbatterien. Ich hatte es eingangs gesagt, ich habe mich hier viel mit Hochvoltbatterien in der Elektromobilität beschäftigt und hier sind Daten ein wirklich unheimlich wichtiges Werkzeug, wenn wir ja in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft denken. Das Ziel ist es eigentlich, dass wir Hochvoltbatterien, wenn sie 300.000, 400.000 Kilometer im Elektroauto gelaufen sind, eigentlich nicht entsorgen, sondern dass wir sie möglichst natürlich ganz, aber eventuell auch in Einzelteilen wieder in einen ja Wertschöpfungskreislauf zurückführen. Und das kann ich nur tun, wenn ich bestimmte Daten über diese Batterie habe. Den Gesundheitszustand, wie häufig wurde sie geladen, eine Prognose, wie häufig kann ich die Batterie noch vollständig laden und entladen etc. Und erst über diese Datengrundlage kann ich entscheiden, und das wird auch getan, ob diese Batterie beispielsweise als Energiespeicher noch in einem Gebäude weiter zur Verfügung steht oder ob ich einzelne Zellen der Batterie entnehmen kann, ob ich sie reparieren kann und dann wieder auch in einem Gebäude zur Verfügung stelle. Oder ob sie vielleicht sogar noch so gut ist, dass sie in ein neues Fahrzeug eingebaut werden könnte.
Gut, du hattest gesagt, das sind initiale Kosten, die auf die Unternehmen zukommen. Das sind komplexe IT-Projekte, die aufgenommen werden müssen. Wie sieht das denn mit den Hidden Champions, die du erwähnt hast, hier in der Region aus? Die haben vielleicht nicht die Kapazitäten, die die Automobilhersteller haben. Was können die machen? Welche Daten können die erheben?
Ja, das stimmt natürlich. Wir sehen gerade hier in der Region Ostwestfalen sehr viele kleine mittelständische Unternehmen, insbesondere aus dem produzierenden Gewerbe. Aber wir sehen auch, dass die mit sehr viel Pioniergeist unterwegs sind und bereits häufig ja schon erste Schritte gegangen sind auf dem Weg, Daten zu erheben, Daten zu analysieren. Und auch diese Unternehmen können sich dann mit ihrer Lieferkette Datenökosystem anschließen. Das ist durchaus möglich auch für kleine und mittelständische Unternehmen und auch möglich, ohne halt ja eigene große IT-Abteilung zu unterhalten. Wie gesagt, man kann sich Unterstützung suchen bei IT-Dienstleistern hier in der Region, bei Forschungseinrichtungen und kann dann gemeinsam mit auch seinen ja, Partnern und auch vielleicht seinen Mitbewerbern versuchen, Datenökosystemen beizutreten oder halt auch eigene zu gründen. Also das ist durchaus auch für kleine und mittelständische Unternehmen möglich.
Vorhin ist mal auch, glaube ich, von dir der Begriff vom digitalen Produktpass gefallen. Helf uns doch da mal. Was wird das sein? Wer wird da Zugriff drauf haben? Ist das etwas, was jetzt nur wirklich in den Bereich der Unternehmen, der Produktion gehört? Oder haben gar, wenn es ein Produkt gibt, das auch, was ich an den Endverbraucher geht, hat auch ein Endverbraucher möglicherweise etwas dazu? Man hat ja heutzutage die Sachen mit dem QR-Code, wo man scannen kann und weiß irgendwie, wo eine Banane herkommt oder so. Was steckt hinter dem Begriff digitaler Produktpass und was hat er vor allem natürlich, welchen Benefit bringt er für unser Thema, für Nachhaltigkeit?
Ja, sehr gerne. Also der digitale Produktpass ist durchaus ein Thema, was gerade uns in der Forschung aktuell sehr umtreibt, denn er wird verpflichtend eingeführt werden von der EU für verschiedene Produkte. Ihr könnt euch das so vorstellen, der digitale Produktpass ist ein ja, digitaler Zwilling eines Produktes, was den kompletten Lebenszyklus von einem Produkt ja mitlebt und digital abbildet. Jetzt gibt es verschiedene Initiativen für ganz viele Produkte. Es wird ab 2027 den Batteriepass geben, was dann eine konkrete Instanz eines digitalen Produktpasses ist für Hochvoltbatterien von Fahrzeugen, aber auch andere Batterien. Und dieser Produktpass ist gerade, wenn wir das in Bezug auf die Nachhaltigkeit betrachten, schon ein echter Gamechanger. Denn ich habe das erste Mal die Möglichkeit, für ein bestimmtes Produkt, wie beispielsweise die Hochvoltbatterie, Nachhaltigkeitsdaten von der Rohstoffentnahme über die Herstellung, über die ganze Nutzungsphase bis hin zur Wiederverwertung oder zur Verwertung mitzutracken und auf Basis dieser Daten dann auch Entscheidungen für die Nachhaltigkeit zu treffen. Ich habe ja das Beispiel mit der Hochvoltbatterie vorhin gebracht, die wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Und da wäre der Batteriepass das Instrument, um halt die Entscheidung zu treffen, was kann ich nach dem ersten Lebenszyklus mit dieser Hochvoltbatterie noch machen? Welche Nachhaltigkeits- oder welche Verwertungsstrategien bieten sich jetzt für diese Batterie an? Für den Endanwender hat das Ganze den Vorteil, ich kann über einen QR-Code beispielsweise zugreifen auch auf diese Daten und kann natürlich sehen, bevor ich ein Produkt kaufe, wie nachhaltig ist das? Welche Rohstoffe sind da drin? Kann auch gerade bei den Batterien sehen, wie ist der Gesundheitszustand der Batterie, was ja auch für unheimlich viele Leute relevant ist, die ein gebrauchtes Elektroauto beispielsweise kaufen. Und Batterie und Elektronik sind jetzt so die ersten Produkte, die bei denen ein Batteriepass oder ein digitaler Produktpass generell verpflichtend wird. Weitere Produkte werden folgen. Also es wird auch Produktpässe geben für ja alle Produkte, die halt einen hohen negativen Umweltimpact haben. Dazu zählen dann beispielsweise auch Textilien. Also nicht jedes einzelne T-Shirt, aber beispielsweise eine Charge von T-Shirts wird dann auch mit einem Produktpass versehen sein, in dem genau aufgeführt wird oder getrackt wird, welche Umweltauswirkungen sind angefallen bei der Herstellung dieser Textilien, welche Wege hat vielleicht auch dieses T-Shirt genommen im Rahmen der Herstellung, wie viel Wasser wurde verbraucht, da natürlich ganz relevant und so weiter und so fort. Und ja, das wird sich so durchziehen über verschiedene Produktgruppen, angefangen bei den Batterien, über Textilien bis hin zu Chemikalien, Medikamenten etc.
Das ist ja gesagt, das Ganze wird kommen aufgrund einer EU-Verordnung. Da höre ich jetzt schon wieder vor meinem geistigen Öhrchen die Debatte, meine Güte, Bürokratie, noch mehr, wir müssen jetzt noch mehr festhalten, dokumentieren und sei es auch digital, aber es ist wieder mehr Arbeit. Was würdest du denn sagen, auch vom Umgang der Menschen, mit denen du da zu tun hast in den Projekten, vor allem bei den Betrieben, das ist ja ein Thema, was uns auch hier in dem Podcast sehr umtreibt, die Menschen, die letztendlich für und in ihren Unternehmen sagen, da machen wir mit oder da machen wir nicht mit. Die sagen, yo, ich will Enkelfähigkeit sagen oder der alte Kram, da soll noch mehr arbeiten, da machen wir nichts, das haben wir noch nie gemacht. Wie zugänglich sind die da? Also wie fortschrittlich, wie bereit, diesen Weg mitzugehen? Auch den eben über Pässe, über digitale Pässe und diese Transparenz. Wie bereit ist die Generation von Entscheidern, von Forschern in den, ja, von den Playern, mit denen du zu tun hast?
Ist tatsächlich, wenn man ehrlich ist, ein relativ diverses Bild. Also der Großteil ist tatsächlich bereit und sieht auch die Vorteile, die das bieten kann. Gerade, wir haben es ja auch jetzt schon mehrfach angesprochen, wir wollen alle nachhaltiger werden, wir wollen in Kreisläufen denken und Dinge wieder in Wirtschaftskreisläufe zurückzuführen. Und das kann ich nur machen, wenn ich natürlich diese Datengrundlage habe. Und auf der Basis bilden sich natürlich auch ganz neue Geschäftsmodelle aus. Also es ist nicht nur nachteilig und bürokratisch, sondern ich kann damit auch neue Geschäftsmodelle, insbesondere für die Wiederverwendung, Wiederverwertung und auch für Recycler ausbilden. Aber man muss natürlich auch sagen, wie bei jeder Richtlinie oder bei jedem Gesetz, ist es mit Aufwänden verbunden und das gehört zur Wahrheit dazu. Ich habe auch mit Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, Mensch, wir machen das doch alle schon, wir tracken das doch alle schon, jetzt kommt wieder ein neues digitales Tool dazu, welches wir bespielen müssen. Das sorgt erstmal für Aufwände bei uns als Einzelunternehmen und hat auf den ersten Blick vielleicht auch gar keinen Vorteil für mich. Also das gehört auch dazu, aber ich würde schon sagen, der Großteil ist positiv. Wir sehen noch zunehmend, dass die Kunden es erwarten von Unternehmen, gerade im ja hochpreisigen Segment, das muss man auch sagen, dass sie halt eben auch bestimmte Nachhaltigkeitsinformationen für Produkte erhalten, um darauf basierend ihre Kaufentscheidung zu treffen. Und insbesondere wichtig ist natürlich für die Verwerter am Ende auch, die dann eine klare Datenbasis haben, um zu entscheiden, ich habe hier vielleicht eine Batterie oder ich habe vielleicht auch ein anderes hochkomplexes Produkt und es ist wirklich noch so intakt, dass ich es wieder in den Kreislauf bringen kann und nicht einfach stumpf entsorge. Dafür ist es halt auch sehr, sehr relevant.
Alles klar. Wie kann ich denn jetzt als unbedarftes KMU aus der Region Westfalen bei euch Hilfe bekommen? Wo finde ich die Infos?
Ja, du kannst dich natürlich gerne an uns wenden. Infos findest du auf unserer Internetseite www.isst.fraunhofer.de. Dort kannst du gerne mit uns in Kontakt treten und wir bieten diverse Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, gerade in Bezug auf digitale Produktpässe und auch die Nachhaltigkeit an, auch in ganz verschiedenen Umfängen. Und in einem ersten Schritt, wenn du beispielsweise vor der Herausforderung stehst, dass du digitale Produktpässe einführen möchtest für deine Produkte, kannst du bei uns auf der Internetseite auch ein Readiness Assessment machen und schon mal ganz unverbindlich schauen, wo hast du vielleicht Schwachstellen, wo seid ihr schon gut aufgestellt als Unternehmen, und darauf basierend können wir dann sehr gerne in den Austausch treten und auch detailliert reinschauen, wie wir euch helfen können.
Sehr schön. Ich habe auch gesehen, ihr habt einen eigenen Podcast auf der Webseite. Der trägt den Namen Die Datenräumer. Da habe ich auch schon reingehört. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Folge 24 war. War eine interessante Folge über die Industrie von morgen. Da wurde ein Workshop vorgestellt. Da ging es auch um einige Themen, die wir heute besprochen haben, und noch weitere. Also wenn man sich weiter über das Thema informieren möchte, wissen möchte, was das Fraunhofer hier im Hafen macht, dann gerne mal beim Podcast Die Datenräumer vom Fraunhofer ISST reinhören.
Nicht die Datenträumer, habe ich
gehört. Die Datenräumer, also große Empfehlung, auch der Industrieworkshop, über den da berichtet worden ist. Sehr, sehr spannendes Format. Also wir versuchen auch wirklich mit den Unternehmen, egal welcher Größe, hier in der Region Westfalen auch regelmäßig in den Austausch zu treten und auch deren Impulse natürlich für die Forschung hier mitzunehmen.
Super, dann gehe ich jetzt zum letzten Teil unseres Podcasts über und stell dir die Frage, die ich immer stelle. Und zwar, wenn du einen Gedanken, einen Satz hättest aus deiner Arbeit hier im Institut oder aus diesem Podcast, den du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest, welcher wäre das?
Ja, für mich ist ganz wichtig, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind keine zwei getrennten Themen. Das wird häufig so gesehen, sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir können nur nachhaltig werden als Gesellschaft, als wir in der Wirtschaft insbesondere, wenn wir halt die Digitalisierung auch mitdenken und auch immer mit als Kernelement betrachten. Ansonsten kann ich den Unternehmen nur auf den Weg geben, ja, fangt klein an, wartet nicht auf die perfekte IT-Lösung, sondern fangt an, vernetzt euch, startet mit den Daten, die ihr habt. Da haben die meisten schon mehr, als sie wirklich denken. Und wenn ihr das macht, ja, könnt ihr auch relativ schnell verschiedene Nachhaltigkeitsanwendungen aufbauen.
Super. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Christoph, dass wir bei dir zu Gast sein durften.
Ja, danke sage ich auch. Danke für die Zeit heute, aber danke auch für eure Arbeit, die du und ihr im Institut macht, dass ihr auf den Weg gemacht habt, Menschen, Firmen, KMUs hier aus der Region herauszuholen, aus ihrem Datensilo ihnen klarzumachen, wie wichtig es ist, sich auszutauschen, dass es kein Nachteil ist, dass sich sogar vielleicht neue Geschäftsmodelle ergeben. Na, da glaube ich, da kriegt dann auch der knorrige, etwas traditionelle Mittelständler plötzlich leuchtende Augen, wenn ihr eben das klar macht. Also wunderbar, dass ihr an dem Aufbau dieses Datenökosystems, eines weiteren wichtigen Ökosystems hier von Dortmund aus, vom Hafen, so eine tolle Arbeit macht.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr hier wart.
Das war 5 vor Grün. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Interesse an dem Thema hast und ein Teil davon werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns über LinkedIn oder auf regionwestfalen.de. Dieser Podcast wird präsentiert von In die Region Westfalen. Das ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen aus den Regionen Hagen, Hamm, Bochum, Dortmund und dem Kreis Unna und wird realisiert durch Förderung des Europäischen Fonds EFRE NRW und dem Land NRW.